Herzlich willkommen zu Harte Rechte, dem Podcast mit Recht für Unternehmer und Führungskräfte. Runde 30, FAQ Baurecht. Mein Name ist Georg Wohlleben und wir beschäftigen uns heute mit den wichtigsten und wesentlichsten Fragen im Baurecht. Unter anderem damit, was ein VOB-Vertrag ist, was ist ein Einheitspreisvertrag, was hat es mit der Anmeldung von Bedenken auf sich und wann muss ein Bauherr für zusätzliche Leistungen bezahlen und wann nicht. Die geneigten Zuhörerinnen und Zuhörer erfahren auch, warum der Architekt nicht immer der richtige Ansprechpartner auf der Baustelle für den Bauunternehmer ist. Und ganz zum Schluss wartet natürlich wie immer einer der Fälle, die das Leben schreibt. Hier geht es heute um die Frage, inwieweit der Begriff Altweibersommer frauenfeindlich und diskriminierend ist. Die besinnlichen Tage zwischen Weihnachten und Neujahr haben schon so manchen um die Besinnung gebracht. Joachim Ringelnatz.
Ja, den heutigen Podcast bestreite ich gemeinsam mit dem geschätzten Kollegen Oleg Trusow-Boos. Hallo Oleg.
Hallo Georg. Vielen Dank, dass ich wieder da sein darf.
Ja, ebenso. Ganz meinerseits die Freude. Oleg, FAQ Baurecht, Neudeutsch, wie man so schön sagt. Also häufigsten Themen, sage ich mal, oder Fragen im Baurecht. Damit beschäftigen wir uns heute. Ganz allgemein ist ja immer noch festzustellen, die Baubranche boomt nach wie vor. Auch wenn vereinzelte Bauunternehmen so langsam wieder so eine leichte beginnende Winterdepression bekommen. Das war die letzten 2, 3, 4 Jahre war das nicht so. Wir merken schon ein bisschen jetzt auch durch die Zinsentwicklung, denke ich, dass in der Baubranche die Aufträge so langsam etwas zurückgehen. Nichtsdestotrotz boomt die Baubranche nach wie vor, ist immer noch sehr gut ausgelastet und da lag natürlich nichts näher, als rechtzeitig vor dem Jahresende nochmal sich mit dem Baurecht zu beschäftigen. Also die wichtigsten Themen, Oleg. Womit beschäftigen wir uns heute und warum nochmal?
Ja, also du hast es schon angesprochen, das Thema ist nach wie vor virulent. Ich habe einfach mal mich hingesetzt und so ein kleines Potpourri an verschiedenen Themen, Fragestellungen mal zusammengetragen. Das rührt so in erster Linie aus der alltäglichen Erfahrungspraxis. Da sind typischerweise Problemfelder, die einmal vom Auftraggeber, also vom Bauherrn kommen, aber auch von den Bauunternehmen selbst, die dann das als ausführendes Unternehmen vor Probleme gestellt werden. Und ja, die habe ich mal gesammelt und versuche heute mal mit dir ein bisschen drüber zu reden.
Ich finde das auch gut und ich denke, das wird viele Zuhörerinnen und Zuhörer betreffen, weil das ja in ganz unterschiedlichen Konstellationen vorkommt. Ne? Sei es, dass ich privat ein Haus baue oder umbaue, sei es, dass ich geschäftlich als Unternehmen eben entsprechende Leistungen beauftrage oder eben als Auftragnehmer ausführe dann. Finde ich ganz gut. Womit legen wir los, Oleg?
Ja, ich würde vorschlagen, wir beginnen auch dann direkt, wie bei so einem Bauvorhaben auch üblich, mit einem Bauvertrag. Und da ist häufig so eine gewisse Unterscheidung gegeben, die einmal zwischen einem ganz normalen Bauvertrag nach BGB, also nach dem bürgerlichen Gesetzbuch, geregelt wird. Und dann gibt es auch noch den Begriff VOB-B, ganz kompliziert klingend. Das ist eine Abkürzung für im Prinzip die Vergabe und Vertragsordnung für Bauleistungen. Und weshalb sage ich das? Der Unterschied zwischen einem BGB-Bauvertrag und einem VOB-Bauvertrag, der wird besonders dann virulent, wenn man sich überlegt, dass nach BGB die Gewährleistung bei 5 Jahren für Mängel liegt. Mhm. Bei einem VOB-Vertrag sind es 4 Jahre. Und deshalb kann es schon von erheblicher Bedeutung sein, wenn beispielsweise nach 4 Jahren und 5 Monaten ein erheblicher Mangel auftritt, der ja in Bausachen durchaus auch mit großem finanziellen Aufwand zu beseitigen ist, wenn dieser dann entweder nach VOB oder nach BGB-Recht zu bewerkstelligen ist.
Muss man vielleicht auch sagen, BGB, klar, bürgerliches Gesetzbuch, das ist so die Grundlage, wenn nichts anderes vereinbart ist, dann gilt halt das Gesetz. Und VOB, wo kommt das her?
Ja, die VOB, das ist
im Prinzip Gesetz?
Nein, das ist kein Gesetz in dem Sinne, sondern das kann man sich vorstellen wie allgemeine Geschäftsbedingungen, die man sonst vielleicht auch aus dem Alltag kennt, bei Verträgen, die man abschließt im Internet oder sonst, gibt es ja sogenannte AGBs, allgemeine Geschäftsbedingungen. Das sind vorformulierte Vertragsklauseln. Mhm. Ja, die sind vorformuliert für eine Vielzahl von Verträgen gedacht und so darf man sich auch die VOB vorstellen. Und diese VOB, die wird quasi vom DVA, das ist im Prinzip der Ausschuss für Vergabe, Vertragsausschuss für Bauleistungen. Der hat seinen Sitz in Berlin und da sitzen Vertreter der Industrie, der Kommunen und Gemeinden. Und die Idee dahinter war, das gibt es ja schon seit Jahrzehnten, dass man für das Baurecht bestimmte Detailfragen versucht zu klären, zu regeln, die sonst bei den abstrakt gehaltenen Gesetzen wie beim BGB, die in der Form nicht geregelt werden können oder sollen. Und das ist dann ein Versuch, so ein bisschen die Wechsel wechselseitigen Interessen zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer in so ein Gleichgewicht zu bringen. Und deshalb sind da viele Detailfragen geregelt, die man sonst in dem BGB jetzt nicht so vorfindet. Und aus dem Grund wiederum findet die VOB auch recht häufig im Baurecht Anwendung.
Und wie findet sie Anwendung? Wann haben wir einen VOB-Vertrag, wann haben wir einen BGB-Vertrag?
Genau, also ich kann es vielleicht abkürzen, wenn ein Vertrag zwischen einem Verbraucher als Bauherr beispielsweise, der sich ein Eigenheim bauen will und verschiedene Gewerke an verschiedene Unternehmen vergibt, wenn ein Verbraucher einen Unternehmer beauftragt und der Unternehmer schreibt in seinen Vertrag rein, es gelten die VOB,
ja,
dann kann man sagen, die gelten nicht. Denn diese VOB, ich habe es eingangs gesagt, sind allgemeine Geschäftsbedingungen, ja, und die müssen wirksam in den Vertrag eingebunden werden.
Ja, aber er hat es ja reingeschrieben.
Ja, er hat darauf verwiesen. Und da ist ja genau der Knackpunkt. Der Verweis an sich reicht nicht.
Okay.
Es reicht doch nicht aus, wenn ich jetzt im Internet schreibe, es gelten unsere AGB. Mhm. Nein, ich muss ja auch die AGB wiedergeben, damit der Verbraucher die Möglichkeit hat, davon Kenntnis zu nehmen. Und das macht in der Praxis keiner, weil das würde streng genommen bedeuten, ich lege den Vertragstext hin und ich lege die VOB als Ganzes in ausgedruckter Form hin, sodass er die Möglichkeit hat, davon Kenntnis zu nehmen und dass er dann am besten noch unterschreibt, er hat davon Kenntnis genommen und dann erst habe ich die wirksam einbezogen. Aber wie gesagt, in der Praxis findet das kaum statt. Also mir sind kaum Verträge bekannt, wo das so umgesetzt worden ist, sodass man sagen kann, die wirken gegenüber Verbrauchern. Bei Unternehmern wiederum, also Auftraggeber ist Unternehmer, Auftragnehmer ist Unternehmer, da ist es gar kein Thema. Da reicht es aus, darauf zu verweisen, weil man davon ausgeht, ja, Unternehmer, im Baurecht tätige Unternehmen, die wissen, was drin steht und dann ist der Verweis in Ordnung.
Die müssen sich selber kümmern, sind nicht so schutzwürdig, jedenfalls aus Sicht des Gesetzgebers.
Genau, ne? Aber ganz wichtig, eine Ausnahme gibt es dann doch, denn der Schutz des Verbrauchers, der geht ja nur deshalb, weil man sagt, derjenige, der diese VOB verwenden will, quasi derjenige, der diese AGB nutzen will, für sich nutzen will, der ist nicht schutzwürdig, sondern der Verbraucher. Wenn jetzt aber der Verbraucher beispielsweise einen Architekten beauftragt und der holt aus seiner Schublade einen Vertrag und in dem Vertrag wird auf die VOB verwiesen, dann nutzt quasi der Verbraucher ja selber die VOB. Auch wenn er das nur vermittelt über den Architekten tut, dann ist er quasi selber Verwender davon. Und dann ist er auch nicht schutzwürdig. Da muss man ein bisschen aufpassen.
Okay, so oder so, ne, denke ich, ist sowieso das Wichtigste immer, wenn es um Fragen geht, Streitigkeiten im baurechtlichen Bereich. Das gilt aber auch ganz allgemein für Vertragsstreitigkeiten. Am Anfang stehen die Spielregeln, ne, und die muss man ermitteln. Das finde ich sehr gut, dass wir das mal aufgeklärt haben. Hier VOB, was heißt das? Das wird jedem im Tagesgeschäft schon mal untergekommen sein, der Begriff. Jetzt wissen wir, okay, das sind allgemeine Geschäftsbedingungen, die wirksam vereinbart werden können. Und im Streitfall guckt sich das der Anwalt natürlich entsprechend an. Sind die hier wirksam einbezogen worden? Gelten die hier oder gelten sie nicht? Und wenn man das geklärt hat, dann hat man die Spielregeln, nach denen das Ganze gespielt wird dann.
Vielleicht noch ein abschließender Hinweis dazu. Was da auch ganz wichtig ist, was jetzt aber hier zu weit führen würde, ist, dass selbst wenn die VOB vereinbart werden, auch zwischen Unternehmern, kommt es häufig auch dazu, dass nur Teilbereiche von den VOB in den Vertrag aufgenommen werden oder aber die VOB im Vertrag ein bisschen abgeändert und modifiziert werden.
Ja.
Dann kann man sogar auch in die Inhaltskontrolle gehen, in den Vertrag und kann auch diese VOB teilweise für unwirksam erklären. Also da muss man dann im Detail die Einzelfallumstände betrachten. Das wird aber, wie gesagt, hier zu weit führen. Nur da wollte ich den Hinweis aufgreifen. Also im Zweifel müsste man da auch tatsächlich in die Beratung gehen.
Und dann kann man das sauber gucken, ob man einzelne Klauseln sogar noch geknackt bekommt, wenn sie ungünstig sind für den Mandanten. Du hast gerade was vom Auftragsschluss schon gesagt. Ich habe das manchmal mitbekommen, dass Mandanten auch sagen, ja, ich habe ja da nur so mündlich da was gesagt. Ist das denn überhaupt wirksam? Wie sieht es denn damit aus?
Ja, das wundert dann doch, weil eigentlich geht man davon aus, dass es landläufig bekannt sein dürfte, dass Verträge auch mündlich wirksam geschlossen werden. Aber es kommt doch häufiger vor, als man denkt, dass beispielsweise jetzt der Bauherr kommt und sagt, ja, hier, ich habe mit dem gesprochen, der sollte mir das Bad fließen, hat er auch gemacht. Aber einen Vertrag habe ich ja mit dem keinen.
Ich habe ja nichts unterschrieben.
Ich hab nichts schriftlich. Ja. Und erst recht haben wir nicht über den Preis gesprochen. Und da muss man sagen, also Punkt 1 ist, natürlich können Verträge mündlich geschlossen werden. Und in der Konstellation, wie ich sie beschrieben habe, wo dann auch ganz klar ist, dass die Leistung auch erbracht worden ist, ja, da hat man noch nicht mal die Beweisschwierigkeiten. Denn wie soll der Auftragnehmer vor Ort das Bad fließen, ohne dass der Auftraggeber Kenntnis davon hat? Also er hat das im Prinzip hingenommen.
Ja.
Und dann kommt man schon irgendwie dazu zu sagen, ja, ja, die waren sich schon einig, dass es gefließt werden soll. Das heißt, der Vertragsschluss, auch wenn er mündlich erfolgt ist, der wird da unproblematisch gegeben sein.
Jetzt haben Sie in deinem Beispielsfall aber keinen Preis vereinbart.
Ja, und das ist deshalb interessant, weil beispielsweise im Kaufvertrag, da ist es so, dass der Vertrag nur zustande kommt, wenn sich die Parteien sowohl über die Kaufsache als auch über den Kaufpreis einig okay. sind. Das ist beim Werkvertrag, und dazu gehört der Bauvertrag, ist es anders. Denn da reicht es aus, wenn man sich über die Leistung einig ist und wenn der Preis jetzt nicht oder wenn es keine Einigung über den Preis gibt, dann gilt das Ortsübliche. Als Vergütung geschuldet.
Und das ist dann nämlich gesetzlich geregelt. Ne?
Genau, und da gibt es halt eine Vorschrift, die dann, wie gesagt, nicht festlegt, wie hoch der Preis ist, sondern die dann sagt, wenn das eine Leistung ist, bei der man typischerweise davon ausgehen darf, dass die nur gegen eine Vergütung erfolgt, dann ist die ortsübliche Vergütung geschuldet.
Ja. Und das wird dann im Zweifelsfall, im Streitfall zur Not ein Sachverständiger dann feststellen, ne? Wie hoch ist die ortsübliche Vergütung. Ne?
Genau, und die kann sogar manchmal zulasten des Auftraggebers gehen, der denkt, er hat da gespart.
Ja.
Denn wenn der Auftragnehmer eigentlich zu einem guten Preis die Leistung erbringt und das abrechnet und der bestreitet das, dann kann es durchaus sein, dass sogar die ortsübliche Vergütung höher liegt.
Okay, also auch da aufpassen, und ich finde es sowieso immer wichtig, dass man am Anfang drüber spricht und am Anfang vereinbart, was sein soll, damit es dann hinterher keinen Stress in dem Bereich gibt. Ja, was haben wir noch als Themen, Oleg?
Ja, ein anderer Punkt, der auch tatsächlich häufiger vorkommt, ist die klassische Ausgangsfrage. Ich habe einen Handwerker beauftragt, der hat mir vorher ein Angebot hingelegt und der Preis lag bei Summe X.
Ja.
Jetzt hat er die Leistung erbracht, hat jetzt die Schlussrechnung gelegt und da steht Summe Y, die deutlich über Summe X
Y liegt. Ist meistens größer als X.
Ja, das genau. So, und da gibt es häufig die Fehlvorstellung, vielleicht auch da wiederum abgeleitet von dem Kaufrecht. Ein Preis, Kaufpreis ist vereinbart und der ist zu zahlen. Und da kommt es so ein bisschen drauf an, was man für einen Vertragstyp hat. Da gibt es nämlich unterschiedliche Modelle. Und der Klassiker, der tatsächlich auch am meisten vorkommt, ist der sogenannte Einheitspreisvertrag. Da ist es so, dass man bei dem Angebot meistens verschiedene Positionen hat, Position 1 bis 10, und in diesen Positionen sind die Leistungen beschrieben, die dann mit einem Preis bepreist sind. Beispiel Position 1, Baustelleneinrichtung, 500 Euro.
Ja.
Position 2, keine Ahnung, 5 Tonnen Kies, eine Tonne kostet 20 Euro.
Ja.
In Summe wären das dann 100 Euro.
Ja.
Jetzt ist es so, jetzt werden die Leistungen erbracht und jetzt stellt man fest, naja, es sind keine 5 Tonnen, sondern es sind 7 Tonnen erforderlich gewesen. Dann ist es so, dass mit der Schlussrechnung, mit der Fertigstellung der Leistung konkret aufgemessen wird und geprüft wird, was sind denn die tatsächlich entstandenen Mengen. Und wenn man dann die 7 Tonnen nimmt mal 20 Euro, der Preis, der bleibt der gleiche, der Einheitspreis.
Ja.
Dann ist aber die Summe am Ende höher. Und daraus erklärt sich dann auch eine Abweichung von dem ursprünglichen Angebot. Das kann im Übrigen aber auch nach unten gehen. Also wenn weniger verbraucht wird, typischerweise ist dann weniger abzurechnen. Das ist klar. Nur hieraus resultieren teilweise diese Abweichung, und da fehlt es manchmal an dem Verständnis dafür, warum das so ist.
Gut, da muss man auch sagen, ne? Also bei diesen Einheitspreisverträgen, wo also praktisch die einzelnen Positionen, die zu erbringen sind, aufgeführt sind und mit einem Preis pro Stück sozusagen dann bemessen werden, da ist es halt auch einfach wichtig, dass diese Ausschreibung praktisch, also diese Vertragsgestaltung oder Angebotserstellung, dass die auch von Bauherrenseite, Auftraggeberseite schon sehr sorgfältig gemacht wird. Ne? Wenn man praktisch die Mengen, die da eingesetzt werden in dem Angebot, dass die halt so sorgfältig wie möglich kalkuliert werden. Ne? Wenn man in deinem Beispiel das hat, 5 Tonnen Kies, ja, und wenn man das richtig vorher mal geschätzt hätte und bewertet hätte, dann hätte der Architekt vielleicht richtigerweise 300 Tonnen Kies da reingesetzt. Na, dann kann man auf dem Weg, wenn man das sorgfältig macht, von Auftraggeberseite, von Bauherrenseite, glaube ich, kann man da einiges an Überraschungen vermeiden. Ne?
Ja, genau. Da, also wie du schon sagst, an dem Beispiel wird es sehr deutlich, man kann einen vergleichsweise geringen Einheitspreis festsetzen, hohen Einheitspreis festsetzen, die Menge gering ansetzen, obwohl man weiß, dass es deutlich mehr wird. Mhm. Der Bauherr hat keine Ahnung und ist dann nachher mit diesen hohen Kosten konfrontiert. Also da kann man auch so ein Angebot durchaus auf Plausibilität mal überprüfen. Genau, und daneben gibt es aber natürlich auch andere Vertragsformen. Das ist beispielsweise der sogenannte Detailpauschalpreisvertrag. Da ist es so, dass auch die einzelnen Positionen aufgeführt werden, auch mit Mengenansätzen. Am Ende wird der Preis aber, der vielleicht dann rein rechnerisch bei 15.780 Euro liegt, der wird dann gerundet und dann sagt man, okay, wir machen einen Pauschalpreis von 16.000 oder von 15.000 glatt. Da ist es so, dass man letztendlich die Leistung, die dort beschrieben ist, da ist man sich einig, bei dem Preis, wiederum, den pauschaliert man. Mhm. Das hat im Prinzip zur Folge, dass man dann nicht nach dem tatsächlichen Aufwand abrechnet, okay, sondern dass man sagt, das, was dort im Angebot drinsteht, soll zwar erbracht werden, ja, aber wir einigen uns auf einen bestimmten Pauschalpreis. Und da gibt es keine Abweichung, auch wenn es tatsächlich mehr Mengen gibt oder okay, aber auch wenn es weniger Mengen gibt.
Okay, gibt es da irgendwelche Grenzen? Jetzt sage ich, nehmen wir wieder die 5 Tonnen Kies. Jetzt habe ich in einer Position 5 Tonnen Kies. Tatsächlich sind es dann aber 10 Tonnen Kies geworden. Wer trägt dann das Risiko sozusagen bei so einem Detailpauschalvertrag?
Also da trägt grundsätzlich das Risiko tendenziell der Auftragnehmer, also das ausführende Unternehmen.
Okay, stimmt, weil er hat es ja offengelegt bekommen, er hätte es prüfen können. Wenn er es nicht prüft, ist es sein Problem, ne?
Genau. Es kann im Einzelfall Extremfälle geben. Mhm. Das sind aber Einzelfallfragen. Dann kann man über eine Vertragsanpassung nachdenken, Störung der Geschäftsgrundlage. Aber vom Grundsatz her kann man sagen, das ist dann wie beim Einheitspreisvertrag, das Risiko zunächst mal beim Auftraggeber liegt, wird beim Detailpauschalpreisvertrag das Risiko beim Auftragnehmer liegen.
Wenn du sagst Detailpauschalpreisvertrag, dann wird es auch einen Globalpreispauschalvertrag geben.
Ja, genau. Also es gibt dann noch den Globalpauschalvertrag. Das ist im Prinzip ein Exot, einfach nur der Vollständigkeit halber. Ja. Da kann man sich das so vorstellen, dass nicht nur der Preis pauschaliert wird, sondern auch die Leistung insgesamt. Also diese ganzen Positionen, die wir vorhin besprochen haben, die sind auch pauschaliert. So könnte ein Angebot könnte zum Beispiel aussehen, ich beauftrage ein Stück Universitätsklinik. Dann ist die Leistungsbeschreibung ja nicht im Einzelnen dargestellt, Rohbauarbeiten, sonst was, sondern da wird im Prinzip einfach nur konzeptionellen Rahmen beschrieben. So soll das aussehen, diese Eigenschaft muss es haben, diese Größe muss es haben. Mhm. Aber wie man dazu kommt, wird dann dem Auftragnehmer komplett überlassen.
Okay, das heißt also, es werden im Ergebnis, klar, bestimmte Größen oder sowas werden angegeben und Qualitätsmaßstäbe, ne, die das erfüllen muss. Und wie der Unternehmer da hinkommt, kann er dann für sich überlegen. Und das hieße dann aber, wenn ich so einen Globalpauschalvertrag schließe, dann liegt ja schon komplett das Risiko beim Unternehmer, ne?
Das ist ganz klar. Also da ist einfach der Erfolg geschuldet. Der muss dafür sorgen, dass er das entsprechend kalkuliert. Der muss wissen, wie er dazu kommt. Und wenn es da erforderlich ist, Leistungen auszuführen, die er vielleicht nicht kalkuliert hat, ist es alles sein Bier. Aber wie gesagt, das sind solche Projekte, die werden auch von professionellen und großen Unternehmen dann auch angeboten und das wird auch eingepreist. Auch das ganz klar.
Super. Patrick, ich hätte noch ein Thema Bedenken anmelden. Höre ich immer wieder, dass Unternehmer, also Auftragnehmer, Bedenken anmelden sollen oder Bedenken anmelden. Was hat das damit auf sich?
Die Bedenkenanmeldung darf man sich im Prinzip so vorstellen, das ist eine Möglichkeit für den Auftragnehmer, also das ausführende Unternehmen, gegen eine vorgesehene Leistung Bedenken gegenüber dem Bauherrn anzumelden, weil er der Meinung ist, wenn er das so macht, wie der Bauherr das will, dann ist das per se schon entweder nicht möglich, weil beispielsweise das Vorgewerk Murks ist oder aber nicht möglich, weil so wie er sich das vorstellt, entspricht das nicht den anerkannten Fachregeln. Und um da nicht später ein Problem ausgesetzt zu sein, dass der Bauherr sagt, du hast es ausgeführt, das ist ein Mangel, der Sachverständige hat mir gesagt, so geht das nicht, muss man vor der Ausführung den Bauherrn darauf hinweisen und ihm aufzeigen, dass wenn ich das so mache, dass das dann grundsätzlich ein Mangel ist. Also Beispiele wären da, du wiederum als Fliesenleger musst einen Fliesenbelag anbringen und kommst auf die Baustelle und vor dir war der Estrichleger da und der hat den Estrich so vermurkst, da sind Wellen, Löcher, da sind Gefälle drin und wenn du jetzt einen Fliesenbelag drauf machst, dann wird das ja quasi am Fliesenbelag so weitergegeben. Ja, und da musst du sagen, lieber Bauherr, so kann ich das nicht machen, die Vorleistung ist mangelhaft und wenn ich das so mache, dann musst du damit leben, dass der Fliesenbelag genauso wellig ist.
So, und dann gibt es ja Fälle, wo ein Unternehmer den Bauherrn darauf hinweist und der Bauherr sagt, ist mir egal, ich will das aber trotzdem so haben und dann?
Genau, und wenn das ordnungsgemäß passiert, dann kann der Bauherr sich später nicht hinstellen und sagen, das ist aber ein Mangel. Dann ist quasi der Unternehmer aus der Gewährleistung raus.
Muss der Unternehmer aber auch nachweisen, ne? Da sind wir wieder dabei, wie kann ich solche Bedenken anmelden, wie kann ich das nachweisen, dass ich es erbracht habe. Da sollte man als Unternehmer schon darauf achten, dass das da auch wirklich ein Zugang dieser Bedenken auch wirklich beim Bauherrn dann nachgewiesen werden kann. Ne?
Genau, also da gibt es im Prinzip eine Checkliste, das sind 4 Punkte, die man berücksichtigen muss. Also zum einen richtiger Adressat, dann muss diese Bedenkenanmeldung zur rechten Zeit erfolgen, in der richtigen Form und mit dem richtigen Inhalt. Und da würde ich noch ganz kurz vielleicht dann zu dem jeweiligen Punkt was sagen. Ja. Also richtiger Adressat ist tatsächlich nicht unerheblich, denn oft ist es in der Praxis so, dass der Bauherr gar nicht vor Ort ist, der hat seinen Bauleiter, das ist ein Architekt oder von mir aus auch ein guter Bekannter, der sich im Baurecht auskennt und der ausführende Unternehmer, der ist
mit diesem Problem konfrontiert und sagt das gegenüber dem Architekten. Du, ja, pass auf, wenn ich das so mache, funktioniert es nicht. Mhm. Der Architekt sagt aber, weil er im Zweifel vielleicht sogar die Planung gemacht hat, mhm, oder selber auch dafür verantwortlich ist, die anderen Leute zu überwachen und das verbockt hat, nee, nee, passt schon, mach du. Jetzt wird die Leistung ausgeführt und dann kommt es dazu, wie es kommen muss. Der Bauherr sagt, ja, das ist mangelhaft, das akzeptiere ich nicht.
Ja.
Dann nützt es dem Unternehmer nichts, wenn er sagen kann und selbst wenn er es nachweisen kann, mhm, dass er gegenüber dem Architekten, dem Bauleiter gesagt hat, ja, ich habe Bedenken angemeldet, das funktioniert, mhm, so nicht. Denn der richtige Adressat ist hier immer der Bauherr, der Auftraggeber.
Und ist, das ist schon ein bisschen erstaunlich, ne? Wenn man sieht, so die Praxis auf der Baustelle, da ist ja ganz klar, Architekt ist der Chef im Ring sozusagen, der vertritt den Bauherren, ne? Und dann sagt der Unternehmer dem Architekten, meldet er seine Bedenken an und hinterher gilt das nicht. Ne?
Ja, genau so ist es und genau aus diesem Grund kommt das auch vergleichsweise häufig vor, das Problem. Also ich kann allen nur raten, jeder, der Bedenken sieht und anmelden will, sollte das in jedem Fall gegenüber dem Bauherrn tun. Man kann das natürlich dann auch gleichzeitig gegenüber dem Architekten machen. So provoziert man vielleicht auch eine Diskussion zwischen Bauherr und Architekten, aus, ja, der man dann raus ist. Ja.
Stimmt, ist gar nicht schlecht, dass man das zweigleisig fährt. Und auch noch ein weiterer Tipp mit Sicherheit, die Bedenken müssen klar angemeldet werden. Ne? Ich hatte mal vor einigen Jahren einen Fall, da ist eine sehr große Stützmauer eingestürzt und der Bauunternehmer hat sich darauf berufen, dass er dem gegenüber dem Bauherrn gesagt hätte, na, er weiß nicht, ob das so 100%ig hinhaut mit der Mauer. Und das hat mit Sicherheit nicht gereicht, sondern er hätte darauf hinweisen müssen im konkreten Fall, dass wenn er das so ausführt, dass die Mauer komplett einstürzen kann. Also das ist auch ein bisschen die Qualität des Hinweises, da genügt nicht mal so ein kurzes, na, ich weiß nicht so, ob das so hinhaut, sondern das muss ein sehr deutlicher Hinweis des Bauunternehmers sein. Und ich kenne das so von gut organisierten Bauunternehmen, die lassen sich das auch gegenzeichnen.
Ja, unbedingt. Und das trifft im Prinzip zwei Punkte, die ich eben genannt habe. Also nicht nur richtiger Inhalt. Das heißt, es reicht nicht aus zu sagen, das, was du vorhast oder wenn ich das so mache, dann verstößt es gegen anerkannte Regeln der Technik oder dann wäre das ein Mangel. Sondern man muss auch zugleich sagen, was für eine Gefahr damit verbunden ist. Also, ja, mit welchen Konsequenzen ich als Bauherr rechnen darf oder muss, wenn das so ausgeführt wird. Und nur dann ist diese Warnfunktion der Bedenkenanmeldung ja auch gegenüber dem Auftraggeber offengelegt.
Ja, klar.
Und zugleich haben wir die richtige Form. Das heißt, es ist auch wichtig, dass man das dokumentiert. Denn wenn ich das mündlich mache, dann kann das im Zweifel, beim VOB-Vertrag wäre das noch nicht mal wirksam, weil da ist die schriftliche Anzeige erforderlich, zumindest mal per E-Mail wäre das wichtig. Aber im BGB-Vertrag, wo das auch mündlich ginge, komme ich automatisch in die Beweisschwierigkeiten. Denn wie will ich das Gericht überzeugen davon, dass ich Bedenken angemeldet habe, mündlich, vor ein paar Jahren und was Inhalt der Bedenken war? Die Gegenseite wird es bestreiten. Von daher auch da ganz wichtig, das immer gegenzeichnen zu lassen.
Du hattest auch noch eben gesagt, zur richtigen Zeit muss man es auch machen. Ne? Das ist auch klar. Bevor der Unternehmer den ersten Handschlag macht an dem fragwürdigen Werk, muss er die Bedenken angemeldet haben und muss auch die Rückäußerung vom Bauherren haben. Ne?
Ganz genau. Und ein anderer wichtiger Punkt ist auch, das darf man auch nicht vergessen, solange der Bauherr sich da nicht so äußert und die Bedenken aber berechtigt sind, solange darf ich auch die Leistung verweigern. Das heißt, das ist auch ein Instrument, um beispielsweise auch Verzögerungen im Bauablauf zu begründen. Denn nicht selten hat man vielleicht auch irgendwelche Ausführungsfristen oder Zeitfenster, die man einhalten muss. Und da geht es auch durchaus auch mal hektisch zu auf den Bau. Und wenn Folgegewerke schon in den Startlöchern stehen, stehen da auch oftmals Schadensersatzansprüche im Raum. Und das ist auch durchaus ein probates Mittel, um dann dem Bauherrn quasi den Ball zuzuspielen und zu sagen, ohne deine Rückmeldung kann ich nicht weiterarbeiten und die Verzögerungen gehen dann zu deinen Lasten. Super. Also da kann man auch eine Reaktion quasi provozieren.
Sehr schön. Oleg, die nächste der häufigen Fragen oder der häufigen Themen im Baurecht, Behinderungsanzeige. Das kenne ich aus dem Arbeitsrecht. Erzähl mal, wie das im Baurecht aussieht.
Die Behinderungsanzeige, die ist so ein bisschen vergleichbar mit der Bedenkenanmeldung. Die nennt man auch manchmal Bedenkenanzeige. Da geht es wiederum darum, dass nicht nur wegen einer technischen oder fachlichen Weiterarbeit ein Problem besteht und man deshalb Bedenken anmeldet, sondern weil tatsächlich ein Vorgewerk beispielsweise noch gar nicht fertig ist und man deshalb in der Leistungserbringung behindert ist. Also man ist bereit, man hat seine Mitarbeiter vor Ort, die Baustelle ist eingerichtet, man will loslegen und stellt fest, jo, die Türen fehlen, die ich einbauen soll. Oder aber der Esstischleger ist noch nicht fertig. Und da ist es durchaus sinnvoll, eine solche Behinderung gegenüber dem Auftraggeber anzuzeigen und das auch wiederum schriftlich, damit man das sauber dokumentiert hat, weil man da auch mehrere Vorteile draus hat. Also zum einen sind die Ausführungsfristen, die vielleicht sogar mit so einer Vertragsstrafe bewährt sind, ne, die verzögern sich dadurch, also verschieben sich nach hinten. Und wenn man jetzt Erdarbeiten ausführt und man hat Bagger, Maschinen stehen vor Ort auf der Baustelle, dann ist allein das Vorhalten dieser Maschinen ein Kostenfaktor.
Ja.
Und diese Stillstandkosten in der Zeit, wo man kein Geld damit verdienen kann, die kann man dann durch eine solche Behinderung gegebenenfalls auch dem Auftraggeber später in Rechnung stellen.
Sehr gut. Und ich ahne mal die Parallele, hast du ja eben schon aufgezeigt, Behinderungsanzeige ist dann auch wieder gegenüber dem Bauherrn zu machen und nicht gegenüber dem Architekten.
Ja, da gilt es das gleichermaßen, was ich schon zur Bedenkenanmeldung gesagt habe, immer gegenüber dem Vertragspartner. Nur dann ist man da auf der sicheren Seite.
Oleg, wir haben noch ein Thema, das immer wieder auftaucht. Der Bauherr guckt sich die Rechnung an und denkt, hallo, zusätzliche Leistungen, die waren noch gar nicht im Auftrag so drin. Ja, entweder vom Umfang her, ja, ich habe meinetwegen 100 Kubikmeter Erdhaushub konkret beauftragt, jetzt sind 200 draus geworden. Ja, habe ich doch gar nicht beauftragt, wo kommen diese zusätzlichen Leistungen her? Und dann wollen Bauherren oft nicht zahlen. Und oft hören dann die Bauherren von den Unternehmern, ja, aber dein Architekt hat doch hier auf der Baustelle hat doch gesagt, ja, ja, mach mal. Wie verhält sich das?
Ja, auch das ist ein Klassiker und oftmals eine Fehlvorstellung der Unternehmer, muss man tatsächlich sagen.
Okay.
Denn wahrscheinlich ist es auch einfach ein Grund, weil in der Praxis der Architekt vor Ort auf der Baustelle ist. Mhm. Und jetzt haben wir die Situation, wir haben natürlich den Vertrag, in dem Angebot waren die Leistungen klar beschrieben. Aber wie es nun mal kommen muss, sind da irgendwelche Umstände dazugekommen, die man vorher nicht wusste, die man nicht kalkuliert hat. Und das sind klassische zusätzliche Leistungen, die erforderlich werden. Wenn diese Leistungen jetzt aber von dem Architekten angeordnet wurden, dann kann sich der Auftraggeber später tatsächlich auf den Standpunkt stellen und sagen, der Architekt, der war dazu gar nicht bevollmächtigt.
Mhm.
Es handelt sich hierbei um eine Änderung der Vertragsleistung,
ja,
und diese wird quasi gesondert vergütet. Und die Entscheidung darüber, die hat nur der Vertragspartner, also sprich der Bauherr, zu treffen und nicht der Architekt.
Okay.
Es kann im Einzelfall anders sein, wenn beispielsweise der Bauherr explizit sagt, ich will mit der Baustelle nichts zu tun haben, der Architekt ist zu allem bevollmächtigt, der kann Verträge ändern, der kann Aufträge erteilen. Aber in der Praxis gibt es das kaum.
Wollte ich gerade sagen, das habe ich noch nie gesehen. Also bei Großbaustellen kann man immer über Sachen reden, ne? Aber bei den normalen Bauvorhaben habe ich das auch noch nie gesehen. Aber jetzt haben wir den in dieser Situation armen Bauunternehmer. Der hat also die Leistung erbracht, weil der Architekt gesagt hat, ja, ja, mach bitte. Kriegt der sein Geld jetzt vom Architekten oder also vom Bauherrn, hast du ja gesagt, kriegt er es nicht?
Ja, also man kann da vielleicht so eine kleine Unterscheidung machen. Also wenn die Leistung quasi zwingend erforderlich sind,
ja,
man war sich darüber einig, dass ein bestimmter Erfolg geschuldet ist. Man hat aber vergessen, dass diese Leistung, die zwingend, um diesen Erfolg herbeizuführen, erforderlich ist, wenn diese Leistung dann ausgeführt wird, dann kann man noch einen Anspruch generieren. Das geht dann schon. Aber ansonsten könnte man durchaus auch darüber nachdenken, den Architekten als Vertreter ohne Vertretungsmacht, ja, oder noch besser auf Lateinisch, falsus procurator, könnte man dann in Haftung nehmen. Das ginge dann auch.
Also das heißt, der Unternehmer hätte schon noch eine Chance, den Architekten, hat aber trotzdem, bleibt bei der Gefahr, dass er auch komplett leer ausgeht. Ne?
Stimmt, also das Restrisiko bleibt, ja.
Oleg, wenn wir schon bei Rechnungen sind, immer wieder kriegen wir ja die Thematik auf den Tisch, dass in Rechnungen Stundenlohnarbeiten auftauchen, wo Bauherren sich auch fragen, muss ich die bezahlen oder nicht? Kannst du dazu was sagen?
Ja, also Stundenlohnarbeiten sind tatsächlich sehr streitanfällig. Das hat mehrere Gründe. Also vom Grundsatz her ist es so, dass solche Stundenlohnarbeiten vereinbart werden müssen. Man kann jetzt nicht hingehen und sagen, ich erbringe die Leistung, schreibe mir zu Hause im Büro auf, habe da 10 Stunden gearbeitet, mache den Stundenverrechnungssatz dran und rechne das später ab. Das wird so nicht funktionieren. Also man muss sich tatsächlich darüber einig sein, dass bestimmte Leistungen auf Stundenlohnbasis quasi abgerechnet werden dürfen.
Wenn ich es nicht vereinbart habe, dann wird wie abgerechnet dann?
Dann gilt die ortsübliche Vergütung, die dann aber typischerweise nicht nach Stundenaufwand geht, sondern nach Einheitspreisen. Also da wird ja eine Mischkalkulation gemacht, okay. Materialkosten, Arbeitsaufwand.
Also was kostet ein Kubikmeter Mauerwerk oder was weiß ich, wie man es auch immer abrechnet.
Genau.
Oleg, jetzt nehmen wir aber mal den Fall, dass ich Stundenhonorar vereinbart habe als Bauherr mit dem Bauunternehmen. Wie sieht es dann mit der Abrechnung aus? Was muss ich da beachten?
Also da muss man als Bauunternehmer besonders darauf achten, dass man das auch sauber dokumentiert. Häufig sieht man Stundenzettel, Regieberichte, Rapportberichte, die haben alle unterschiedliche Überschriften, meinen aber immer dasselbe, dass ein Mitarbeiter X 10 Stunden von 8 bis 18 Uhr gearbeitet gearbeitet haben soll. Und ja, als Beschreibung der Leistung steht dann, keine Ahnung, Bauarbeiten. Und
das oder Baustelle Bonn.
Baustelle Bonn, genau. Und das für sich genommen kann ja kein Bauherr überprüfen, verifizieren oder nachvollziehen. Deshalb sind da vergleichsweise hohe Anforderungen dann gestellt. Mhm. Also da muss man zumindest mal sauber dokumentieren, also welches Datum haben wir, wer war der eingesetzte Mitarbeiter, der ja dann später möglicherweise auch als Zeuge benannt werden kann. Welche Tätigkeit hat er erbracht? Und dann auch Zeiten von bis, da darf man auch die Pausen nicht vergessen, denn es ist unrealistisch reinzuschreiben, 10 Stunden gearbeitet. Das glaubt einem kein Mensch.
Nee, das ist so, da wird es unglaubwürdig, ne? Hast du recht. Man muss auch immer sehen, also das sehen wir auch in der Praxis, für die Bauarbeiter selber, für die Arbeitnehmer auf Unternehmerseite dann, für die steht die Arbeit im Fokus. Ein Papierkram ist bei Handwerkern immer lästig, ne? Und deswegen hat man eine ganz starke Tendenz bei den Mitarbeitern, selbst wenn der Unternehmer selber besten Willens ist, ja, ist es bei den Mitarbeitern oft schwierig, dass man da detaillierte Tagelohn-Stundenberichte bekommt. Aber wie du sagst, es ist unabdingbar für eine ordnungsgemäße Rechnung nachher. Ansonsten wird es schwierig für den Bauunternehmer, seine Forderungen durchzusetzen dann.
Ja, genau.
Oleg, hast du noch einen Themenpunkt?
Ja, vielleicht so ein bisschen die Abwicklung, wenn man einen Mangel hat, festgestellt hat auf der Baustelle, wie man damit sinnvollerweise umgeht. Also auch aus Sicht des Bauherrn, des Auftraggebers, da gibt es auch einiges zu beachten. Denn man darf nicht vergessen, einen Mangel zu haben ist ja das eine, aber welche Konsequenzen daraus abzuleiten sind, ist das andere. Und hier kann man auch durchaus Fehler machen. Denn beispielsweise, wenn du jetzt irgendwie einen Mangel hast und du bist aber ganz zerstritten mit dem Auftragnehmer, dann kannst du ja geneigt sein zu sagen, oh, dem vertraue ich nicht, ich beauftrage einen anderen und der soll mir den Mangel beheben. Dann hast du schon bereits sämtliche Ansprüche, die du sonst hättest, verloren. Denn in so eine Ersatzvornahme zu gehen, ohne dem Auftragnehmer vorher die Gelegenheit zu geben, nachzuerfüllen, nachzubessern, führt dazu, dass du den Anspruch insgesamt verlierst. Deshalb ist es da ganz wichtig, dass man immer vorher die Gelegenheit zur Mangelbeseitigung gibt und das am besten flankiert mit einer angemessenen Frist. Mhm. Und wenn das dann nichts bringt, dann kann man weitermachen und sich überlegen, ob man dann zunächst mal Beweise sichert durch einen Sachverständigen und dann letztendlich in die Ersatzvornahme geht.
Na, aber da haben wir auch wieder was, ist auch wieder der Punkt, ich muss nachweislich die Frist setzen. Sind wir wieder beim gleichen Thema. Das heißt, es muss klar sein, ich muss im Streitfall als Bauherr nachweisen, dass dem Bauunternehmer die entsprechende Mangelbeseitigungsaufforderung zugegangen ist. Und sind wir immer wieder einig darüber, entweder macht man das in Gegenwart von Zeugen oder ein Zeuge oder Bote übermittelt ein entsprechendes Aufforderungsschreiben an den Bauunternehmer und wirft es ihm in den Briefkasten ein und vermerkt wieder auf dem Doppel für den Bauherren, dass und wann das entsprechende Schreiben eingeworfen wurde. Ne? Das ist nur das ist die Goldlösung, die 100%-Lösung. Dann hat man den entsprechenden Nachweis, dass man eine Frist gesetzt hat. Was ist denn eine angemessene Frist? Also nur mal als Beispiel. Wir haben einen Mangel, nehmen wir mal an, es sind irgendwelche Holzarbeiten, Deckenarbeiten gemacht worden in einem Gebäude und die Decke ist mangelhaft, löst sich in Teilen und man würde jetzt normalerweise sagen, naja, wenn der Handwerker jetzt sofort käme und das machen würde, dann hätte der vielleicht im gesamten Gebäude, hätte der eine gute Woche Arbeit, wäre das Thema erledigt. Ich setze als Bauherr jetzt dem Unternehmer eine Frist von 2 Wochen, gnädig wie ich bin, und im Nachhinein, also die Frist verstreicht, ich vergebe die Arbeiten anderweitig und der Bauunternehmer sagt dann aber, ja Moment, ja, überlegen Sie mal, ich war ja ausgelastet mit anderweitigen Arbeiten, außerdem ist Urlaubssaison, das konnte ich innerhalb von 14 Tagen, hatte ich gar nicht genügend Leute dafür. War das jetzt eine angemessene Frist oder war es keine?
Bei dem Beispiel würde ich da ganz klar sagen, dass die Frist angemessen war. Man darf hier nicht vergessen, der Fehler wurde produziert vom Auftragnehmer. Mhm. Das heißt, auch da wiederum die Abwägung, wer ist da eher schutzwürdiger, der Auftraggeber oder der Auftragnehmer? Die Tatsache, dass er vielleicht irgendwie Betriebsferien hat oder unterbesetzt ist, das sind alles Risiken, die kommen aus der Sphäre des Auftragnehmers. Und da sagt man auch in der Rechtsprechung ganz klar, er muss alles denkbar Mögliche unternehmen, um dann eine angemessene Frist einzuhalten. Und in deinem Beispiel war die ja sogar überobligatorisch 2 Wochen lang. Mhm. Also da hätte ich jetzt keine Zweifel zu sagen, dass das angemessen war.
Das heißt, wenn ich als Bauherr eine Frist setze, muss ich immer so vorgehen, dass ich mich praktisch rückversichere beim Architekten oder beim anderen Unternehmer, wie auch immer. Wie viel Zeit braucht der Unternehmer, wenn er sich gehörig anstrengt, um diese Mangelbeseitigung vorzunehmen? Da mache ich vielleicht noch einen minimalen Zuschlag von ein paar Tagen oder von einer Woche meinetwegen und dann habe ich eine angemessene Frist gesetzt.
Ne? Ja, und was auch ganz wichtig ist, die Frage der Angemessenheit der Fristsetzung ist oftmals eine technische Frage von Juristen. Fristen nicht immer zu beantworten. Aber selbst wenn die Frist unangemessen kurz ist, und das vergessen viele Unternehmer, dann wird eine angemessene Frist in Gang gesetzt. Beispiel, du setzt eine Frist von 2 Wochen, angemessen wären 3 Wochen. Die Ersatzvornahme beginnt aber nach 4 Wochen.
Ja.
Dann wird der Unternehmer, der den Mangel nicht beseitigt hat, nicht mehr argumentieren können, naja, 3 Wochen wären angemessen. Die hat er gehabt, die Möglichkeit.
Ja, okay.
Also auch da muss man aufpassen.
Ach, sehr schön. Oleg, vielen Dank. Wir hätten dann soweit die FAQ im Baurecht aus meiner Sicht soweit besprochen. Es war wie immer sehr informativ, sehr unterhaltsam mit dir, Oleg. Vielen Dank und ich freue mich schon aufs nächste Mal.
Ja, auch von meiner Seite vielen Dank. Es wird das nächste Mal bestimmt nochmal eine Fortsetzung geben.
Ich bin gespannt. Bis dann.
Und was haben wir heute alles gelernt?
Nun, wir haben heute gelernt, was ein VOB-Werkvertrag ist und wie die VOB wirksam in einen Vertrag einbezogen werden können und wie nicht. Wir haben etwas gelernt über den Einheitspreisvertrag, den Detailpauschalvertrag und den Globalpauschalvertrag. Wir haben weiter gelernt, was es mit Bedenkenanzeigen und Behinderungsanzeigen auf sich hat und dass der Architekt hierfür in keiner Weise der richtige Ansprechpartner für den Bauunternehmer ist, sondern der Bauherr selbst. Und wir haben auch gelernt, dass es auch bei zusätzlichen Forderungen des Bauunternehmers wegen Nachträgen, Nachtragsaufträgen zu bösen Überraschungen für den Bauunternehmer kommen kann, wenn er sich den Nachtragsauftrag vom Architekten hat geben lassen und nicht vom Bauherrn selbst.
Und jetzt Fälle, die das Leben schreibt. Lehrreiches und manchmal auch Kurioses aus dem Alltag des deutschen Rechts.
Unser heutiger Fall spielt im Jahr 1988 vor dem Landgericht Darmstadt. Klägerin war eine Rentnerin im Alter von 77 Jahren. Wir nennen sie Hedwig. Hedwig verklagte die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch den Verkehrsminister und dieser wiederum vertreten durch den Präsidenten des Deutschen Wetterdienstes. Was war geschehen? Hedwig hörte und sah im öffentlichen Rundfunk gerne den Wetterbericht, zur damaligen Zeit noch befeuert durch den Deutschen Wetterdienst. In den Wetterberichten im Spätsommer und frühen Herbst kam es immer wieder vor, dass die entsprechende Wetterperiode als Altweibersommer bezeichnet wurde. Hierdurch fühlte sich Hedwig persönlich beleidigt. Sie klagte gegen die Bundesrepublik Deutschland auf Unterlassung der Bezeichnung als Altweibersommer. Hedwig machte geltend, dass sie sich als Frau diskriminiert und in ihren Persönlichkeitsrechten verletzt fühle. Im Übrigen sei der Begriff Altweibersommer auch weder meteorologisch noch wissenschaftlich fundiert. Also weg damit. Wie entschied das Landgericht Darmstadt? Nun, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es wies die Klage ab. Zur Begründung führte das Landgericht aus, dass Voraussetzung für einen Unterlassungsanspruch eine Beleidigung der Klägerin, also von Hedwig, gewesen sei und dass eine solche Beleidigung aber nicht feststellbar sei. Eine direkte Beleidigung war gegenüber Hedwig unstreitig nicht ausgesprochen worden. Das Landgericht führte weiter aus, dass Hedwig sich aber auch nicht darauf berufen konnte, als Mitglied der durch die Verwendung des Begriffs Altweibersommer in ihrer Gesamtheit angeblich herabgewürdigten Gruppe der älteren Frauen beleidigt zu sein, so das Landgericht Darmstadt. Wenn man sich nämlich als Mitglied einer Personengruppe beleidigt fühlen sollte, dann würde dies schon voraussetzen, dass sich die bezeichnete Gruppe aufgrund bestimmter Merkmale so deutlich aus der Allgemeinheit heraushebt, dass der Kreis der Betroffenen klar umgrenzt und damit die Zuordnung des Einzelnen zu ihr nicht zweifelhaft sei. Das Landgericht Darmstadt sah sich hier außerstande, genau abzugrenzen, was unter Altweibern, unter alten Weibern zu verstehen sei und welche Frauen ab welchem Alter zur Gruppe der älteren Frauen oder alten Weiber zählen sollten. Hinzu kam nach Auffassung des Landgerichts, dass auch der Personenkreis der zu Beleidigenden zahlenmäßig überschaubar sein müsse. Dies würde bedeuten, dass die ehrenrührige Äußerung sich nicht in der Masse verlieren dürfe. Denn dann könnte eine einzelne Betroffene sich gar nicht mehr individuell angesprochen fühlen durch die Beleidigung. Also sei die Klägerin in Bezug auf die Verwendung des Begriffs Altweibersommer in den Wetterberichten Nachrichten des Deutschen Wetterdienstes nicht beleidigungsfähig und auch nicht beleidigt worden. Die Klage wurde also abgewiesen und nach dem alten deutschen Grundsatz, wer verliert, der bezahlt, musste Hedwig die gesamten Prozesskosten tragen, also nicht nur die eigenen Anwaltskosten, sondern auch die Anwaltskosten der Bundesrepublik Deutschland und die Gerichtskosten. Ob Hedwig nachfolgend nochmals Wetterberichte im Radio oder im Fernsehen verfolgt hat, ist nicht bekannt. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war's mal wieder mit dem Podcast und das war der letzte Podcast im Jahr 2022. Vielen Dank fürs Zuhören, mir hat es wie immer Spaß gemacht, ich hoffe Ihnen auch und ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen ruhige und besinnliche Feiertage, einen sehr guten Rutsch ins neue Jahr und ich freue mich auf ein Wiederhören am 15. Januar. Wir werden uns dann mit der Frage beschäftigen, ob aus einer aktuellen Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts jetzt eine Verpflichtung für alle Unternehmen folgt, jegliche Arbeitszeiten ihrer Arbeitnehmer zu erfassen. Ein hochbrisantes und hochinteressantes Thema. Vielen Dank fürs Zuhören, machen Sie es gut und immer schön senkrecht bleiben.